Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Marco Sodomka.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es freut mich heute wieder, dass ich Sie, Stefan Kolloser, mal wieder begrüßen darf zu einem neuen Podcast in der Serie Zwischen Leben und Tod der Kolloser Medizintechnik. Heute habe ich einen Gast wieder gegenüber von mir sitzen, den Christoph Hartl vom Pflegenotdienst Hartl. Lieber Christoph, schön, dass du zu uns gefunden hast. Herzlich willkommen.
Hallihallo, grüß dich Gott. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, lieber Christoph, du bist bekannt in unserer Szene. Vielleicht dürfen wir dich aber zu Anfang mal fragen, wie ist denn dein Werdegang?
Danke für das Bekanntheitsgrad. Wie ist mein Werdegang? Ich glaube, so wie jeder junge Bursch, schau mal Land raus, habe ich angefangen mit Feuerwehr und Jugendrotkreuz, Feuerwehrjugend. Bin so quasi groß geworden und habe so in die soziale Materie eigentlich reinschnuppern dürfen. Habe dann in diesen beiden freiwilligen Vereinen mitbekommen, dass mich da das Medizinische etwas mehr interessiert. Und so habe ich dann natürlich auch den Rettungssanitäter beim Roten Kreuz abschließen dürfen. Grundsätzlich hat es mich von der Beruf eigentlich in die HTL, in die technische Richtung gehabt. Ich war in der HTL Eisenstadt, habe dann noch 3 Jahre gemerkt, du, das ist eigentlich super als Bursch da zum Arbeiten und in der Werkstattstelle, aber habe gemerkt, für Ewigkeit ist das nichts für mich und habe dann beschlossen, du, meine Familie, ich kann das nicht mehr, will das nicht mehr und habe dann beschlossen, in die medizinische Richtung einzusteigen. Bin so auf den Pflegeberuf gestoßen und habe da ein Vorstellungsgespräch gehabt, einen Schnuppertag dann im SMZ Süd, das ist das Kaiser Franz Josef Spital früher gewesen, und bin dann eigentlich recht schnell aufgenommen worden. Und ja, ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich die Diplomschule besuchen habe können. Jetzt ist ja mittlerweile eine FH und habe da die 3 Jahre genossen mit einigen und unzähligen Praktikum, viel Erfahrung mitgenommen. Ja, dann bin ich fertiger Pfleger gewesen, habe dann auch meinen Zivildienst absolvieren müssen. Den habe ich damals gemacht beim Grünen Kreuz in Wien. Mein Glück war, dass ich da schon fertiger Pfleger war. Deswegen bin ich nicht direkt zu den Krankentransporten gekommen. Ich hatte einen coolen Zivildienst. Ich hatte wirklich bin am RTW gesessen mit den Kollegen und wir sind Rettungseinsätze gefahren. Wir sind auch Intensivtransporte gefahren mit ihren speziellen mobilen Intensivwagen. Na, war eine prägende Zeit, eine sehr coole Zeit. Ja, und nach dem ganzen Zivildienst hat es mich dann natürlich in mein Krankenhaus verschlagen, wo es mich bis vor kurzem gehalten hat. Das war auch im Praktikum im Krankenhaus, nämlich die Krankenhausstadt-Rudolf-Stiftung, was jetzt Klinik Landstraße heißt. Und dort war ich dann tätig in der zentralen Notaufnahme, kurze Zeit auch in der Intensivstation. Und dann habe ich dort einige Zeit lernen dürfen, arbeiten dürfen, war ja schon fertig, habe mir nebenbei auch einige Zusatzausbildungen absolvieren dürfen und habe dann im Jahr 2020 beschlossen, ich würde mich gerne selbstständig machen. Und so ist einmal das große Paket, sage ich einmal, von mir abgefallen, dass ich jetzt die Klinik verlasse und bin dann in eine Hausarztpraxis gegangen bei uns in der Ortschaft.
Ja.
Habe dort sehr viel erlebt mit dem extramuralen Bereich, mit dem prähospitalen Bereich. Wie kann es gehen? Wie kann es nicht gehen? Wie soll es gehen? Wie sollte es nicht gehen? Und habe dann auch einige Missstände gesehen, sei es pflegerisch oder medizinisch. Und habe dann eigentlich parallel begonnen, mit Hilfe von den Ärzten und von meinen Kolleginnen, denen man sich natürlich ein Netzwerk aufgebaut hat, mich dann freiberuflich zu engagieren. Und so habe ich dann alleinig ganz angefangen im Pflegenotdienst. Und schlussendlich hat es dann Gott sei Dank so einen guten Anklang gefunden, dass wir jetzt mittlerweile schon ein paar Leute mehr sind, deutlich mehr Einsatzzahlen haben und mehr Ausrüstung haben. Und jetzt sitze ich hier nach insgesamt 4 bis 5 Jahren schon.
Wahnsinn, toller Werdegang. Freut mich natürlich, dass du auch das Feuerwehrherz irgendwie in dir trägst, nachdem ich ja selber bei der Freiwilligen Feuerwehr bin und mich immer besonders freue, wenn hier Gäste von der Feuerwehr auch noch da sind. Was macht der private Christoph? Erzähl einmal, da ist ja jetzt ganz viel Berufliches gewesen.
Und berechtigte Frage. Man braucht zu jedem Beruf ein Ausgleich. Und mein Ausgleich, das ist schon seit ich klein bin, von einer Familie, von Kind aufgewachsen, ist die Blasmusik.
Wirklich?
Ja, ich bin leidenschaftlich Blasmusiker, ich bin Schlagzeuger seit ich 6 Jahre bin, ich spiele Klavier seit ich 5 Jahre bin, bin schon seit 6 Jahren als Schlagzeuger in einer Musikkapelle, Habe ich nie aufgehört, werde ich nie aufhören. Es hört sich lustig an, weil es ist eine irrsinnige Kameradschaft geworden. Die Musik muss dir natürlich gefallen, die gefällt dir natürlich. Und wenn ein paar Glasl dazu getrunken werden, dann gefällt es dir sicher.
Kann ich nur bestätigen, ja?
Na, Spaß beiseite. Das ist wirklich ein meiner Meinung nach ein echt cooles Hobby, das man nebenbei den Kopf freikriegt, weil man da in dem Zeitpunkt eigentlich mit seinem Instrument, mit den Noten zu tun hat und nicht mit den Menschen oder mit seiner Geschichte. Und da kann man wirklich gut abschalten und das ist ein sehr, sehr guter Ausgleich.
Das heißt, ihr werdet dann als Kapelle gebucht, gibt es Auftritte, Konzerte, was nicht, Woodstock der Blasmusik, ist dir vielleicht
so
bekannt?
Ja, ist mir sehr bekannt. So groß sind wir leider nicht. So gut, glaube ich, spielen wir auch nicht. Also da tritt ja die Elite sozusagen auf. Aber als Teilnehmer ist man dort definitiv vertreten. Ja, und so wie bei jeder normalen Kapelle ist man in der Gemeinde dabei, das heißt in Gemeindeveranstaltungen, kirchliche Anlässe. Also da hat man auch Auftritte und nicht nur Proben.
Dankeschön. Wie ist es dann zu der Idee gekommen? Und ich glaube, ich habe ja ein bisschen was hinausgehört. Du hast in der Ordination da als letztes gearbeitet. Ja, da sind dann diverse Dinge aufgefallen. Mhm. Und dann ist die Idee gekommen, sich selbstständig zu machen, freiberuflich zu machen. Großer Schritt natürlich auch in eine finanzielle,
definitiv.
Auch von finanzieller Natur her. Warum ist diese Idee in diese geboren worden, dass du jetzt sagst, es benötigt einen Pflegenotdienst? Ja.
Es ist eine berechtigte Frage. Es hat sich einerseits leider oder andererseits Gott sei Dank die Corona-Zeit entwickelt. Mhm. Ich bin 2020 dann in der Ordination bei uns in der Ortschaft tätig gewesen und da habe ich gemerkt natürlich, inwieweit die ganzen Lockdowns auf die Patienten, auf vielleicht auch Angehörige, nicht nur auf privater Ebene, sondern auch auf freundschaftlicher Ebene, einige Einschränkungen gefunden hat. Das heißt, es hat Leute gegeben, die haben plötzlich keine ärztliche Versorgung oder sogar im schlimmsten Fall keine pflegerische Versorgung gehabt. Da war dann, wenn es gegangen ist, die letzte Ansprechstelle dann noch die Hausarztpraxis und dann hat es damals nichts gegeben. Also es hat dann schon die Organisationen Hauskrankenpfleger gegeben oder Ärzte, aber es hat dann Regularien gegeben oder die waren dann voll zu viele Patienten. Und es war eigentlich die Prämisse dann so, dass wir eigentlich versuchen, den Patienten so lange wie möglich zu Hause zu behalten, weil man ja damals ausgegangen ist, im Krankenhaus werden die Leute krank, beziehungsweise besteht eine höhere Chance, dass Corona auch in Infektion mit nach Hause gezogen wird. Und da waren auch die Hausärzte angehalten, dass man den Patienten zu Hause therapiert. Die sind natürlich extrem schnell an ihre Grenzen gestoßen, weil die waren Wahnsinn, was sie in der Zeit vollbracht haben. Und so habe ich dann mit unserer Ärztin, bei der ich dann gearbeitet habe, gesagt, hast, ich helfe dir bei Visiten, habe einige Visiten übernommen mit ihr, ohne ihr. Mhm. Und dann hat sich das so ergeben, dass dann einige Patienten dann zwar über die Hausärztin gekommen sind, die haben aber pflegerische Hilfe benötigt. Das heißt, das ist eigentlich gar keine Arbeit von Allgemeinmediziner. Und so habe ich dann gesagt, ganz am Anfang, gut, dann komme ich vorbei bei euch, bis dann entweder gesund seid oder bis Hauskrankenpflege organisiert ist. Und das war eigentlich der große Startschuss für den Pflegenotdienst, weil das ist eigentlich, grob gesagt, ganz kurz gesagt, die Hauptarbeit vom Pflegenotdienst.
Okay. Hut ab. Wenn du jetzt den Pflegenotdienst damals und heute vergleichst, wo ist jetzt der Stand? Was bietest du als Pflegenotdienst Hartl alles an? Also welche Disziplinen, welche Goodies habe ich bei dir sozusagen?
Ja, also wir verstehen uns als ein Mittelding zwischen einer Primärversorgung. Wir sehen uns zwischen Primärversorgung, Rettungsdienst, Krankenhausambulanz. So alles so mittel drin. Also wir sind jetzt nicht per se eine Hauskrankenpflege, wir sind aber jetzt auch kein Rettungsdienst und wir werden auch da nie als Rettungsdienst deklariert sein, weil wir schon allein nicht alle unter Anführungszeichen keine Sanitäter sind, beziehungsweise nur Pflegepersonen. Und das reicht doch schon absolut. Was unterscheidet, was machen wir? Wir sind sehr stark tätig und wir machen akute Primärversorgung. Das heißt einerseits im pflegerischen Setting, das heißt, wenn die Patienten schlechter werden, eine Betreuung fällt aus, das Krankenhaus entlastet den Patienten unterversorgt oder nicht versorgt und so weiter, bis hin zu einer medizinischen Betreuung. Dem Patienten geht schlecht oder er müsste ins Krankenhaus, kann nicht oder er hat Fieber, wir wissen, warum er nicht Fieber hat. Wir versuchen den Patienten entweder vor Ort so lange zum Pflegen, zu betreuen, zu unterstützen oder medizinisch gesehen so lange zum Untersuchen mit unseren Ärzten Zusammenarbeit zu untersuchen, zum Therapieren und wir versuchen entweder einen Krankenhausaufenthalt zu verhindern oder herauszuzögern, wenn es wirklich möglich ist, oder den Patienten betreuen wir dann so lange, bis wir eine Übergabe machen können an die einzelnen Hauskrankenpflegeorganisationen, sei es freiberuflich oder eine staatliche Organisation, private Organisation, bis hin wirklich, entweder dass die Patienten sogar versterben, wenn wir ein palliatives Setting haben, haben wir natürlich auch sehr viel, oder der Patient ist gesundet. Wir haben viele Patienten, die gestürzt sind, die haben eine Knochenfraktur gehabt und sobald die wieder gehen können, sind wieder gut und schaffen es vielleicht die Betreuung alleine und wieder sind wieder selbstständig und dann können Sie uns bei Bedarf jederzeit wieder anrufen.
Schön, schön. Das heißt, da ist wirklich ein breites Betätigungsfeld, auch eine Schnittstelle, wo du dich jetzt, wie soll ich mal salopp sagen, nicht mit den anderen, das gibt jetzt in die Quere kommst, aber wo die Patienten eindeutig auch einen Benefit davon haben. Ja. Wie groß ist jetzt der Pflegenotdienst Hattl? Bist das nur du?
Wie groß ist der Pfleger? Also ich alleine Gott sei Dank nicht mehr, weil sonst kann ich, geht nicht einmal der Privatleben, da habe ich nicht einmal Hobby. Also Gott sei Dank, wir sind jetzt schon mehrere, also wir sind intern quasi ein Familienunternehmen sozusagen. Mhm. Im Büro sitzt meine Schwester, sitzt meine Mutter. Meine Lebensgefährtin ist ebenfalls gleiche Ausbildung, auch Wundmanagerin etc., fährt auch auf der Straße. Dann haben wir noch zwei weitere Kollegen, die Gott sei Dank viele Einsätze uns übernehmen. Und dann habe ich das Glück, dass ich mittlerweile, ich habe jetzt die aktuelle Zahl Gott sei Dank im Kopf, weil ich nachgeschaut habe, wir haben aktuell 42 Freiberufliche verteilt in unserem ganzen Einsatzbezirk, in unserem ganzen Einsatzbereich, die wir bei Bedarf anfordern können. Schaut dann ähnlich aus wie bei einer Feuerwehr, die haben quasi ihre Handys oder ihre Pagers und wir können mit unseren Leitstellensoftware einen Alarm aussenden. Und wenn diese Person Zeit und Lust natürlich hat, es wird keiner von uns gezwungen, kann er diesen Einsatz übernehmen oder auch ablehnen und sobald er den Einsatz annimmt oder den Auftrag, bekommt er alle weiteren Daten zugesendet in der Auftragserteilung.
Wenn ich jetzt kurz auf unseren Parkplatz schaue, liebe Zuhörer, dann steht dort ein bombastisches Auto und über den Fuhrpark möchte ich natürlich auch ganz kurz sprechen. Erzähl uns, also da steht ein tolles Auto mit, ich glaube, es spielt alle Stücke auf. Erzähl einmal.
Absolut. Also wie schon erwähnt, ich bin nicht nur in der Akutpflege, in der medizinischen Pflege, sondern wir sind auch im Wundmanagement und in der Palliativpflege sehr, sehr groß vertreten. Es hat sich dann ergeben, dass ursprünglich wir angefangen haben mit meinem Privatfahrzeug, das dann zum Firmenfahrzeug umgewidmet worden ist. Das hat dann natürlich eine Beklebung bekommen, wie, glaube ich, viele Kollegen schon gesehen haben. Wir sind das schwarze Auto gewesen mit den gelben Streifen. wir haben gemerkt, dieser Ardeca, der Sierra Ardeca, der wird sehr schnell recht klein, obwohl wir so viel benötigen. Und das hat sich dann herausgestellt, wir sollten ansparen und wir sollten uns ankaufen, einen richtigen Fahrzeug, also einen Bus sozusagen, der ausgebaut wird. Mhm. Nach dem Vorbild wie bei den Rettungsdiensten, weil wir haben immer die Autos von zum Beispiel den Notärzten oder in Wien von der Berufsrettung, die Notärzte, die Fahrzeuge was ausgebaut, sehr gefallen, weil es ist sehr übersichtlich, du greifst rein, kannst das rausziehen, du hast alles in der Hand. Ja, und da haben wir beschlossen, das werden wir. Planungsphase war lang, wir haben uns sehr viel darüber überlegt und jetzt haben wir Gott sei Dank einen Mercedes-Benz, einen Vito, ist ausgebaut worden von der Firma Tlui. Das ist jetzt unser höchster Stolz. Wir planen mittlerweile schon für das nächste Auto, weil der Seat ist natürlich auch schon bald in die Gänge und in Jahre gekommen und wird ziemlich gleich ausschauen mit der gleichen Ausstattung. Ja, wie schaut es innen aus? Abgesehen, dass er super ausgebaut ist, sind wir ausgerüstet mit einem mobilen Labor. Das heißt, wir können klinische Hämatologie, wir können klinische Chemie machen, wir können eine Blutgasanalyse machen, wir können verschiedene Blute abnehmen, vor Ort auswerten. Wir haben mit dabei natürlich einen Server sozusagen, nenne ich es jetzt einmal, mit einem Computer, mit einem Drucker, dass wir einerseits vor Ort arbeiten können. Der Patient, wenn der zum Beispiel eine Verordnung braucht, haben wir, können wir das ausdrucken. Wenn wir einen Arzt dabei haben oder einen Arzt gerade vor Ort ist und der braucht ein Rezept oder sowas, kann es über unsere Stelle quasi ausdrucken. Wir sind auch dann schon so weit aufgebaut, dass wir dann Elga verfügbar sind. Das heißt, wir sind bereit, dass wir mit Elga zusammenarbeiten können, dass wir in den Elga-Zugriff haben, aber das ist noch natürlich eine berufspolitische Sache, bis das soweit ist. Was haben wir noch dabei? Wir haben neben unseren unzähligen Rucksäcken haben wir dabei einen mobilen Ultraschall, wir haben mit dabei einen Gefäßdoppler, wir haben einen Monitor dabei, der verbunden ist, nicht nur mit unserem Büro, sondern auch mit unserer Chefärztin, wenn wir Fragen hätten, wenn wir uns bei einem bestimmten Bild nicht auskennen. Ja, also es ist sicher, was ich jetzt schon mitbekomme, eine Ausstattung wie ein Rettungsdienst, natürlich aber deutlich mehr drinnen, deutlich mehr Medikamente in anderen Dosen. Das ist eins unserer größten Dinge. Und was wir auch mitführen, ist ein Highflow-Gerät, das Airbo, was auch bei euch natürlich gewahrt wird, Gott sei Dank, dankenswerterweise, da wir vor allem die Patienten in einer Exazerbation oder vor allem, da findet es hauptsächlich Anklang, in der palliativen Setting verwendet wird und echt dankbar alle sind, dass wir das vor Ort machen können.
Toll, ja, viele pflegerische Materialien nehme ich nochmal an.
Vollkommen richtig.
Vom Einwegmaterial bis halt zur Wundversorgung und sonstigem. Genau. Wir sind auch sehr, sehr stolz, dass wir dich hier immer wieder als Kunden begrüßen dürfen und du uns auch dann noch das Vertrauen schenkst und deine Geräte hier zum Service bei der Kolosser Medizintechnik bringst. Ja, ein tolles Auto. Ich habe es selber schon sehen dürfen. Man hat Platz, man findet alles schnell. Es ist sehr, sehr übersichtlich. Auch wenn ich das erste Mal in das Auto hineinschaue, weiß ich, in welche Lade ich greifen muss, welchen Rucksack ich rausziehen muss. Und jetzt für mich auch noch so eine Frage ist, was würdest du vielleicht auch aktuell jetzt gesehen in diesem Pflegenotdienst-Setting verändern wollen? Mhm. Also siehst du da einen Verbesserungsbedarf, ohne dass wir jetzt politisch werden natürlich, ja, aber ja. Was könnte es in den Abläufen an Verbesserungspotenzial geben?
Ja, das trifft eigentlich einen guten Punkt. Ich bin seit diesem Jahr in der Bundesexpertengruppe für die freiberufliche Pflege für den österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband. Das ist quasi wie eine Art Pflegekammer, wie die Ärztekammer, Pflegekammer, mhm. ist quasi der ÖGKV. Und da beschäftigen wir uns berufspolitisch ziemlich sehr mit diesem Thema. Es gibt natürlich, wir können, wenn wir das jetzt diskutieren, können wir da anfangen. Der Podcast, da geht jetzt eine Stunde mindestens. Yeah, yeah, yeah. Aber zusammengefasst, also beispielsweise sind wir jetzt drauf und dran, dass wir gelistet werden in ASVG, das ist das Allgemeines Versicherungsgesetz, wie zum Beispiel die Physiotherapie, Ergotherapie gelistet ist. Das hört sich jetzt eigentlich nur kleinschrittig, aber wenn wir zum Beispiel als Pflegepersonen dort gelistet sind, haben wir die Möglichkeiten, dem Patienten anzubieten, dass er die Kosten von uns, die medizinischen Kosten, bei der Krankenkasse zurückholen können. Mhm. Wir haben dann quasi eine Tür bei dem Sozialversicherungsträger offen, beziehungsweise wir haben ein Bein in der Tür sozusagen, und zukünftig wird das natürlich auch mehr werden und einfach so sich entwickeln, wie die Gesetzesänderung jetzt da vonstatten geht, dass wir beispielsweise eines Tages einmal Rezepte verschreiben dürfen, das heißt Dauermedikation verschreiben, gewisse Medikamente verschreiben, ist natürlich jetzt alles Zukunftsmusik, aber was schon die einzelnen Vögel von den Dächern zwitschern, schaut das schon recht gut aus. Es geht in die richtige Richtung, aber natürlich sehr, sehr schleppend. Mhm. Und da würde ich mir halt wirklich wünschen, dass das einerseits schneller geht, dass uns die ganzen Stakeholder und vor allem die Versicherungsträger da deutlich mehr zuhören, weil die freiberufliche Pflege auf der Straße wird unterschätzt. Wir sind nicht nur ein paar wenige, wir sind viele. Und die Arbeit, was wir da draußen machen und die Entlastung für die Hauskrankenpflege, Hausärzte, ist irrsinnig. Mhm. Man sieht sie nur nicht. Ja.
Man merkt, diese Schnittstelle, so wie du diesen Pflegenotdienst anbietest, die braucht es. Sonst hättest du auch nicht Erfolg. Und das muss man ja auch so sagen. Wenn ich mir jetzt einen typischen Einsatz vorstelle, wie passiert das? Also ich rufe jetzt an, weil es meinem Opa schlechter geht.
Beispielsweise, also wir haben verschiedene Alarmierer. Das kann sein wirklich der Patient selbst über den Angehörigen. Wir sind so die Behörden, die Einsatzorganisationen, Krankenhäuser. Also wir haben alle, können uns anrufen. Wenn du zum Beispiel anrufst, dein Opa geht schlecht, versuchen wir am Telefon einmal zum Triagieren, was ist genau los. Ist es ein pflegerisches Problem, ein medizinisches, ein sozialmedizinisches? Dann versuchen wir einzuschätzen, wie schnell ein Fahrzeug von uns kommen muss. Wir haben nämlich den Dienstbetrieb so, dass wir ein Hauptdienst sind und der Beidienst sind. Der Hauptdienst versucht, die Notfälle bzw. die akuten Fälle abzudecken und der Beidienst macht, ich nenne es jetzt einmal unter Anführungszeichen, die geplanten Fälle. Das heißt, die Betreuung so lange übernehmen, bis wir sie abgeben können. Und wenn sich dann am Telefon herausstellt, das ist doch ein dringender medizinischer oder pflegerischer Fall, fahren wir natürlich in den Zeitraum dann zu, was wir da am Telefon sagen, und dann versuchen wir, die Hilfe, die Unterstützung vor Ort zum Durchführen. Wenn wir merken, okay, wir stellen uns da auf unsere Grenzen, oder wir merken, das wird eine langfristige Geschichte, und wir schon parallel unsere Kollegen informieren, unser Netzwerk quasi einschalten, was wir uns mittlerweile schon aufgebaut haben, und können dann verschiedene Pflege organisieren, sei es von einer einfachen Hauskrankenpflege, bis hin vielleicht zu einer 24-Stunden-Betreuung, die recht da sein kann. Wenn wir jetzt in die medizinische Ebene schauen, wenn es dem Opa zum Beispiel schlecht geht, versuchen wir mal herauszufinden, was hat der Opa, können wir ihm Blut abnehmen, können wir das auswerten, können wir darauf reagieren. Wir haben beispielsweise eine SOB von unserer Chefärztin freigegeben bekommen, die besagt, dass wir beispielsweise Antibiotika verabreichen dürfen unter gewissen Umständen. Mhm. So können wir meistens auch eine Hospitalisation verhindern. Und wenn das zutrifft, dann wenden wir das natürlich an. Aber wenn der Patient auch so schlecht ist gerade oder einfach eine weitere Untersuchung, Diagnostik braucht, egal, ganz klare Vorgaben, dann wird der Patient natürlich dann hospitalisiert und dann rufen wir den Rettungsdienst zur Hilfe.
Das heißt, ihr steht 24/7 zur Verfügung, 365 Tage im Jahr sozusagen?
Vollkommen richtig, ja.
Wahnsinn. Und wo ist jetzt euer Hauptbetätigungsfeld jetzt geografisch gesehen? Ist das Niederösterreich, ist das Wien? Ist das?
Wir haben bis jetzt immer gesagt, dass wir für das ganze Industriegebiet zuständig sind. Wir fahren auch komplett Burgenland ab, bis inklusive Mittelburgenland. Teilweise sind die Notfälle auch so, dass wir über die Donau fahren. Das heißt, wir haben einen Einsatz auch bis nach Mistelbach oben. Da kommunizieren wir aber klipp und klar, dass wir unseren Firmenstandort, also unsere Garage sozusagen, doch in Bezirksbruck an der Leiter haben. Und natürlich ist es auch eine Kostensfrage, einerseits für die Patienten, aber auch für uns ist das Kostendecken, ob wir da hochfahren. Mittlerweile haben wir uns aber schon, wie das erwähnte, Netz an Freiberuflichen aufgebaut. Das heißt, wenn da oben ein Notfall ist, dann werden wir dann das so machen, dass wir dann diese SMS ausschreiben, den Alarm ausschicken, und wenn ein Kollege Zeit hat, fahrt in unseren Namen dorthin oder kann vielleicht den Patienten komplett dann übernehmen.
Toll. Tolle Geschichte. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hut ab vor dem, was du hier geschaffen hast. Dankeschön. Mit deiner Familie, sozusagen im Familiensetting. So eine Frage hätte ich dann noch, und zwar, wenn du eine medizintechnische Erfindung dir wünschen könntest oder dir du selbst entwickeln könntest, was wäre es in deinem Setting, was du gerne an Medizintechnik noch hättest?
Also bei uns steht ganz groß die Telemedizin. Ich glaube, jetzt da darf man aber nicht verwirrt sein, weil im Rettungsdienst in Notfallmedizin heißt Telemedizin nicht gleich, aber meistens auch gleich Telenotarzt. Für uns ist die Telemedizin insofern echt wichtig und da gibt es noch nicht so viele Geräte. Wir suchen immer wieder Geräte, wie wir den Patienten zu Hause in gewissen Setting überwachen können. Ich rede jetzt nicht von einem Intensivpatienten, den man zu Hause nicht führen kann und deswegen Überwachung braucht. Aber es gibt zum Beispiel Medikamente oder Sachen, Diagnosen, die man vielleicht überwachen, und sei es eine kurze Pulsoximeter-Überwachung. Es gibt zwar schon überall die Geräte, die wir vor Ort ablesen können, es gibt aber wenig Geräte, die zum Beispiel mit dem Internet kommunizieren, die selber Internet haben. Und wenn der Patient zum Beispiel eine niedrige Sättigung hat, dass dieser Alarm zum Beispiel auf ein gewisses Handy kommt oder dass wir eine Benachrichtigung über App bekommen. So, solche Sachen, die würden wir uns schon sehr gerne wünschen, aber nicht nur für die Sättigung, sondern auch, dass wir einen Blutdruck messen können. Warum ist die Frage natürlich? Jetzt gibt es die Frage, wie wollen wir dann darauf reagieren? Meistens findet das nicht nur im palliativen Setting Anlass, sondern auch, wenn die Patienten hatten oder eine Exazerbation, haben wir oft die Fälle gehabt, wo der Angehörige sich sehr überfordert gefühlt hat mit der Sättigungsüberwachung, ab wann darf er reagieren, und wenn wir das quasi so mit der Telemedizin überwachen können und mithelfen können und wir auch Benachrichtigung bekommen, ist das sicherlich eine Stelle, die uns und den Patienten eine wesentliche Erleichterung ist, aber andererseits auch das Thema mit Telenotarzt ist auch bei uns natürlich aktuell. Wir holen uns jetzt nicht unseren Telenotärztin, also unsere Ärztin holen wir uns jetzt nicht aufs Telefon mit Videochat, sondern wir tun gerne zurücktelefonieren, und ich glaube, diese Möglichkeit von der Konsultation muss nicht gleich ein Arzt sein, sondern sollte auch möglich sein, dass wir einen Kollegen, der diese Fachbereichsausbildung hat, dass wir den kommunizieren können, dass der zum Beispiel am Telefon angerufen werden kann oder kontaktiert werden kann. Der sieht alle Werte von Patienten, kann aber auch so kommunizieren, ohne dass er in einer Leitstelle, in einem Raum sitzen muss und den ganzen Tag vor dem Computer sitzen muss. Sowas würden wir uns freuen.
Ah, ja. Das heißt, einfache Werte, die per Internet übertragen werden an einen End-User, der dort dann einfach noch ein Feedback geben kann, beziehungsweise wo auch ein Alarm vielleicht ausgelöst wird, wenn die Werte abschmieren, wie man so schön sagt. Genau. Ja. Wie ist deine körperliche und psychische Belastung, beziehungsweise die und von dir und auch deiner Kollegen? Also das ist ja natürlich etwas, wir wissen, im Pflege- und Notdienst ist das sehr, sehr hoch. Ja. Wie kannst du das Ganze stemmen?
Ich muss zugeben, die körperliche Verfassung ist eigentlich eine gute. Ich bin froh, dass die Zuhörer uns jetzt nicht sehen, wie ich ausschaue. Ich bin ein bisschen fester gebaut und bin stolz drauf. Nein, Spaß beiseite. Grundsätzlich eigentlich eine gute. Es ist natürlich so, die Patienten, wir betreuen ja die Patienten zu Hause. Das heißt, wir haben meistens nicht sofort, vor allem in unserem Fall, weil wir als erstes hinkommen, nicht gleich ein Pflegebett. Das heißt, wir müssen schon schauen, dass wir den Patienten richtig lagern, korrekt heben, richtig arbeiten, rückenschonendes Arbeiten. Natürlich sind da Fälle dabei, wo wir uns dann am Dienstende denken, hui, das hätte anders laufen können, den Rücken spüre ich jetzt schon. Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, den Rücken spüre ich nicht, das stimmt schon, aber es gibt auch gute Angebote, sei es prophylaktische oder Therapieangebote, die wir nutzen können auf der psychischen Richtung. Wir sind extrem motiviert, wir alle, die bei uns mitmachen, wir glauben extrem an unser System, es funktioniert ideal, wir kriegen so viel wirklich nettes Feedback, sei es bei Mundpropaganda, sei es online, was auch immer, was eine irrsinnige Motivation ist. Und auch wir haben natürlich Fälle, die uns lange in Erinnerung bleiben, wo auch die Psyche ein bisschen daran zehrt, aber wir sind ein so ein cooles Team und da muss ich wirklich sagen, wir reden untereinander, interdisziplinär, nicht nur Pflege, und das ist so verdammt wertvoll und das ist, glaube ich, unsere Therapie, sage ich einmal, für uns alle.
Ja, Hut ab, was du dir hier aufgebaut hast.
Dankeschön.
Echt toll. Wenn ich dich so abschließend auch noch fragen darf, dein prägendster Einsatz, was war das, was dir jetzt im ersten Augenblick einfällt?
Ja, da fallen mir ganz, ganz viele Sachen ein. Auf was ich jetzt definitiv nicht komme, ist, dass ich jetzt eine blutrünstige Geschichte erzähle. Ich glaube, die hat jeder Sanitäter oder hat es schon mal jemals gesehen. Aber ein prägendster Einsatz, der auch gar nicht so lang her ist, ist interessanterweise ein sozialmedizinischer Einsatz. Da sind wir gerufen worden von der Exekutive ins mittlere Burgenland. Da hat sich herausgestellt, der Patient ist entlassen worden vom Krankenhaus und der ist im Grunde unterversorgt, wäre noch ein guter Begriff. Es hat sich dann herausgestellt, der Patient hat keine Angehörige, der hat keine Bekannten, keine Freunde. Die Nachbarn haben eigentlich auch nicht wirklich einen Kontakt zu ihm. Der wohnt alleine, ist eigentlich in einem fast verwahrlosten Zustand zu Hause gewesen. Mhm. Wie es natürlich so sein soll, war das die Randzeit, Wochenende, langes Wochenende. Wir können den nicht hospitalisieren, weil er keinen medizinischen Grund dazu hat. Und für eine Sozialindikation wollen wir die Krankenhäuser damit nicht belasten. Das ist ja unser Ziel, also die Krankenhäuser nicht belasten. Das heißt, wir haben beschlossen, wir werden den Patienten zu Hause versorgen. Wir haben für den Patienten dann recht schnell eine Pflege aufgestellt. Wir sind, bis diese Pflege aufgestellt ist, verdammt viel oft hingefahren, mit dem Patienten einiges gemacht. Wir haben hauswirtschaftlich von Quant einkaufen, wir haben ihn gekocht am Anfang, wo bis hin wirklich ihm die einfachsten Medikamente besorgt oder Untersuchungen besorgt. Und das hat sich dann so entwickelt, dass wir den Patienten interessanterweise, weil keine Hauskrankenpflege ihn übernehmen hat können, wir haben den Patienten 2 Jahre dann wirklich betreut, bis der Patient dann wirklich verstorben ist und kurz vorm Versterben er mit uns noch sprechen wollte und sich dann eigentlich so bedankt hat, dass wir für ihn Familie sind. Und wir waren damals zu dritt vor Ort, weil da hat er nämlich sein Geburtstag gefeiert.
Yeah.
Und es war damals für uns alles so rührend, weil es für uns eigentlich unser Job war und wir eigentlich mitbekommen ist, haben, dass wir für ihn Familie geworden sind, weil er sonst keinen hat. Und das ist eine Geschichte, wo er dann verstorben ist, dass uns das doch sehr, sehr belastet hat und wir noch bis heute dran denken und echt froh sind, dass wir ihn so unterstützen können, weil der wäre dann die letzten 2 Jahre oder entweder früher verstorben oder so verwahrlost gewesen, dass es nicht mehr menschenwürdig war.
Wow, toll. Ein bisschen eine Ganselhaut habe ich gekriegt, du siehst das hier. Ich kann mir da sehr, sehr gut reinversetzen. Ja, Hut ab, auch von der Sozialkompetenz, die ihr da natürlich auch immer wieder an den Tag legen müsst. Es ist ja nicht immer nur das Pflegerische, sondern auch, wie gehe ich mit dem Patienten um, wie bringe ich den Patienten zu dem, dass er seine Medikamente nimmt, dass er mir zuhört, dass er das auch macht und meinen Anweisungen hier auch Folge leistet. Ja, wow, ich glaube, mit dem möchte ich auch schon schließen und mich wirklich hier jetzt auch bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in unser wunderschönes neues Büro zu kommen, in unserem Podcast-Raum.
Es schaut wirklich leibend bei euch herinnen aus. Ich habe schon geschwärmt darinnen.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung nochmal und die Möglichkeit.
Danke dir. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit dir und deinem Team. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Dankeschön, vielen Dank.
Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast. Folgt uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch bei der nächsten Folge. Heißt es wieder zwischen Leben und Tod der Kolloser Medizintechnik.